Ich darf nun zum Abschluss die beiden Künstler, Dr. Horst Hoheisel und Andreas Klietz, um ihre Worte bitten.
Gewöhnlich reden Künstler eigentlich, sondern arbeiten an ihren Kunstwerken. Das haben wir eben gemacht. Wir haben den Bus aufgestellt, sind deswegen auch noch etwas anders angezogen. Aber zunächst lassen Sie mich Sie begrüßen. Wir haben gerade gehört, alle Menschen sind gleich wertvoll, also liebe Gleiche. Alle Menschen haben die Körpertemperatur von 37 Grad. Wir haben in Buchenwald auf dem Appellplatz Andreas Klietz und ich eine Arbeit realisiert, ein Denkmal an ein Denkmal. Dort stand aus Holz ein Obelisk, der aber auch nur 3 Wochen dort existierte, unmittelbar nach der Befreiung von den befreiten Gefangenen provisorisch errichtet. An diesen Obelisk haben wir erinnert, an diesen Ort 50 Jahre später mit einer auf 37 Grad Tag und Nacht, Sommer wie Winter, erwärmten Stahltafel, die die Namen der ganzen Opfergruppen trägt. Und wir, wie dieses Denkmal, das ganz unscheinbar ist, aber die Menschen gehen anders mit diesem Denkmal um, knien sich hin, berühren es, fühlen diese Wärme und vielleicht wird diese technische Wärme dann umgewandelt in eine menschliche Wärme. So versuchen Andreas Klietz und ich immer wieder neue Denkmalsformen, die abweichend sind von den Obelisken in Bronze und Marmor, von den großen bleibenden Denkmalen. Da versuchen wir immer neue Denkmalsformen zu finden. Und dieses Denkmal der grauen Busse ist jetzt 70 Tonnen schwer, aber es durchbricht doch wieder Marmor und Bronze, denn es bewegt sich, es wird bewegt und normalerweise sind Denkmale ja immer für die Ewigkeit gemacht, an einem Ort, da stehen sie und Musil hat ja diesen Text geschrieben oder dieses Zitat von Musil, das viele bestimmt kennen, nichts ist unsichtbarer als Denkmale in unserem Stadtbild. Denkmale wirken nur dann, wenn sie gesetzt werden, also wie heute. Und dann irgendwann verfallen sie in eine Latenz, in einen Schlaf und sie werden dann wieder wahrgenommen, wenn sie geschleift werden, wenn das System wechselt, wenn sie wegkommen. Wir sind dem zuvorgekommen und unser Denkmal verlässt immer nach einer gewissen Zeit. Dieser graue Bus verlässt den Ort schon, ohne dass ein System wechselt, sondern es ist Konzept, dass dieser Ort, dieser Bus, die Verwaltungslinien und die Täterorte abfährt, aber nie so lange bleibt, dass man ihn gar nicht mehr sieht und wahrnimmt. Und es müssen sich immer wieder neue Gruppen zusammenfinden, denn der Bus kommt nur an die nächste Station, wenn woanders, wie jetzt in Pirna oder in Posen, sich eine Gruppe zusammenfindet, die den Bus wieder haben möchte und auch die Finanzierung organisiert und die Bewegung organisiert. Und so bleibt der Bus im doppelten Sinne in Bewegung. Er bewegt eben auch immer wieder verschiedene Gruppen, Initiativgruppen. Und für uns ist es sehr interessant, in Berlin war es wieder eine andere Gruppe, da war es eine Mischung zwischen Verwaltung und Initiativgruppe. In Brandenburg war es ganz eine Initiativgruppe mit der Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten, der sich dann aber sehr eingebracht hat und so schön sagte, vorgestern, als der Bus in Brandenburg verabschiedet wurde mit einer ähnlichen Feier, wie wir sie jetzt hier haben, sagte er, ja, es wäre jetzt leichter, ich bin Schirmherr gewesen, jetzt klappe ich meinen Schirm wieder zu. Und das war es. Nein, aber er kämpft weiter gerade gegen die Neonazis, gegen die nächste Demo, die da schon angemeldet ist. Ja, das zum Hintergrund dieser Arbeit. Und wir erfahren, für uns ist es als Künstler sehr spannend, immer wieder mit neuen Gruppen, mit neuem Ablauf wie dieses Denkmal bewegt wird, zu tun zu haben. Und da sind schon riesige Unterschiede, wie die einzelnen Städte mit diesem Bus umgehen. So.
Ja. Ja, liebe Gäste, wir als künstlerische Urheber sind nun auch die Denkmalsheber. Es gilt, das Denkmal als Transportmittel der Erinnerung zu bewegen, es zu verladen, es zu entladen. Es ist ein ausleihbares Denkmal und es kommt nur, wenn sich immer wieder aufs Neue Menschen zusammenfinden und das Denkmal wollen. Das ist jedes Mal ein großer logistischer und kein geringer finanzieller Aufwand. Das ist das also ausgeliehene und weitergereichte Denkmal wird zum gemeinsamen, zum kollektiven Denkmal. Es hinterlässt an den jeweiligen Standorten Spuren, Fußspuren auf öffentlichen Plätzen und Spuren oder durch Diskussion gegen das Vergessen. Das mobile oder auch kinetische Denkmal widerstrebt dem statischen Gedenken und Erinnern. Es will oder soll als Geschichtsvehikel auf den Weg gebracht werden, ins Bewusstsein gebracht werden, ins Geschichtsbewusstsein oder sogar ins Geschichtsselbstbewusstsein. Denn was damals streng geheim und klammheimlich geschah und nur wenigen Eingeweihten und zum Schweigen verpflichteten Ärzten und Mitarbeitern der Sonderbehörde T4 bekannt war, findet heute öffentlich und wie wir eben bei der Entladung des Denkmals gesehen haben, in lauter Form statt. Bei der Denkmalsetzung wird Teil für Teil abgeladen und platziert, so wie die Erinnerung auch bruchstückhaft wiederkehrt oder eben auch wieder verschwindet. Erinnerung kommt und geht. Besonders das Verschwinden des Denkmals wird dann wahrgenommen und auch stark bedauert. Es ist eine neue Erfahrung dieser Denkmalsverlust. Ein Monument für den Moment, denn was ist schon ein Jahr Standzeit in Bezug auf die mit den jeweiligen Orten verbundene Geschichte? Leere bleibt zurück, ein leerer Ort bleibt zurück. In Ravensburg stand der mobile Teil des Denkmalbusses neben der Straße am Ortsausgang gegenüber der Bushaltestelle eines großen Schulzentrums. Auf dieser Ortsstraße fuhren vor fast 70 Jahren die Patiententransporte der GKRAD von Ravensburg-Weisenau nach Grafeneck. Das Denkmal der grauen Busse funktionierte dort genau ein Jahr wie ein begehbares Geschichtsbuch. Viele Schulklassen der Region Ravensburg thematisierten die Geschichte der Krankenmorde und besuchten das Denkmal dort. Dann im Januar 2008 wechselte der 70 Tonnen schwere Denkmalbus nach Berlin an den Ort der Sonderbehörde T4, Tiergartenstraße 4. Heute steht dort an gleicher Stelle das Gebäude der Berliner Philharmonie. Also Gutgeist trifft Bösgeist, eine totale Geschichtskollision, wenn man so will. Denn eines der höchsten Kulturgüter, die Musik, steht an einem und demselben Ort wie das abgrundtief niederste Menschen als lebensunwert zu deklarieren. Unmittelbar nach dem Standort in Berlin, dem Ort der Organisation, wird der Denkmalbus im Januar 2009 nach Brandenburg an der Havel gebracht, dem Vernichtungsort inmitten der Stadt. Nur etwa 200 Meter vom Rathaus und etwa 200 Meter vom Oberlandesgericht entfernt wurden etwa 9000 Patienten inmitten der Stadt in einer Gaskammer ermordet, schutzlos. Der Präsident, wie Horst gerade auch schon gesagt hatte, vom Oberlandesgericht, Herr Forker, sprach vorgestern bei der Verabschiedung des Denkmals vom Versagen der Justiz im Dritten Reich. Und nun Stuttgart, ein Ort, der Schreibtischstaat auf Landesebene, war das württembergische Innenministerium etwa 100 Meter hinter mir, auf der anderen Seite des Karlsplatzes. Im Gebäude neben der Gestapo-Zentrale Württembergs, dort in der Dorotheenstraße 6, wurde der Krankenmord in Württemberg organisiert. Die Mordstätte war Grafeneck. Das ehemalige Jagdschloss wurde übrigens genauso wie das neue Schloss hier, in dem wir sind, unter der Bauherrschaft von Herzog Karl Eugen von Württemberg in den 1750er und 60er Jahren erbaut. Heute steht also das Denkmal der grauen Busse hier und erinnert an die Beschlagnahmung Grafenecks vor 70 Jahren. Ja, und so gut wie sicher ist als nächster Standort dann eben Pirna. Und ich sage da kurz noch was dazu, die Zeit wird knapp. In dem malerisch auf dem Steilufer der Elbe gelegenen Schloss Sonnenstein oberhalb der Stadt wurden in den Jahren 1940-41 fast 14.000 Patienten vergast im Keller des Schlosses. Die Stadt Pirna ist untrennbar mit der Geschichte von Pirna-Sonnenstein verbunden und es ist so gut wie sicher, dass wir dann also nächsten Juni den Denkmalbus hier wieder abbauen und nach Pirna-Sonnenstein weiter transportieren. So.
Herr Schmidt-Michel, das sind nur die Sätze eines früheren Kollegen von Ihnen, die ich hier zitieren möchte, aus einer Krankenakte vom 22.10.1931. Da über die Patientin gute Nachrichten kommen, wird die Beurlaubung in Entlassung umgewandelt. Der Patient verabschiedet sich vom Arzt und von ihren Mitpatienten in Abteilung 1, erscheint dabei zwar noch gehemmt, aber nicht depressiv und ganz unbefangen, bedankt sich vielmals. Die gleiche Patientin, es ist Gisela von Rutkowski, eine Tante von mir, wurde am 13. Juni 1941 in Hadamar vergast und wurde in einem solchen grauen Bus dorthin transportiert. Hadamar hat noch die einzig erhaltene Busgarage. Aber die Geschichte ist nicht einfach, denn ihr Bruder war bei Astl in Jena Rassenforscher und war Rassenhygieniker und hat es nicht verhindert, dass seine Schwester ins Gas ging. Und das System, das dann kam, hat ihn dann auch wieder als Leiter eines Gesundheitsamtes angestellt. Und ich denke, das ist auch ein Teil der Geschichte. Wir kennen den Grafen-Eck-Prozess hier und auch, wie er gelaufen ist, zu dokumentieren, wie ist man in der Bundesrepublik mit dieser Geschichte und den Tätern umgegangen. Danke.